Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmbeck, einen schönen guten Tag. Auf einem Flug der türkischen Gesellschaft Sun Express gab es zwei positive Corona-Fälle, die jetzt bei den anderen Fluggästen für Verunsicherung sorgen. Die Gießener Ärztin Christina Hennel, die legal Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, hat gegen die Betreiber einer Webseite geklagt, die Abtreibungen mit dem Holocaust vergleichen. Über den Prozess vor dem Hamburger Landgericht informieren wir. Und wer vor der Haustür einen Strand zum Meer hat, kann sich gerade glücklich schätzen. Nur wenn dieser nicht zum Baden genutzt werden kann, dann ist das so ein bisschen wie die Möhre, die vor der Nase hängt, aber nicht erreichbar ist. In Kiel ärgern sich viele über das Badeverbot in der Innenstadt. Warum es dieses gibt und wie dagegen protestiert wird, erzählen wir Ihnen heute in Deutschland heute. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind 39% der Neuinfektionen bei Rückkehrern aus dem Ausland festgestellt worden. Dabei liegen das Kosovo und die Türkei deutlich an der Spitze. Mehr als 1100 Menschen, die in den letzten 4 Wochen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind Reiserückkehrer aus der Türkei. Damit ist das Land auf Platz 2 der Robert-Koch-Institut-Liste. Die Türkei gilt laut Auswärtigem Amt weiterhin als Risikoland. Stellen Sie sich jetzt mal vor diesem Hintergrund vor, Sie sitzen im Flugzeug von der Türkei nach Deutschland und der Pilot teilt Ihnen während des Flugs mit, dass 2 Passagiere mit einem positiven Corona-Test an Bord sind. So geschehen am vergangenen Wochenende. Wieso die Information die Crew erst während des Flugs erreichte und wie dann damit umgegangen wurde, das erzählt Nalan Sipa.
Es geschah vergangenen Samstag. Fatma Akyol saß in dem Sun Express Flieger mit der Flugnummer XQ966 von Izmir nach Berlin-Tegel. Die Lehrerin hatte ihr negatives Corona-Testergebnis bei sich, so wie es seitens der deutschen und türkischen Behörden verlangt wurde. Doch nach circa 1,5 Stunden in der Luft habe der Kapitän eine Ansage gemacht und gesagt, 2 Passagiere in der Maschine hätten ein positives Testergebnis. Fatma Akyol, die in Wirklichkeit anders heißt, war besorgt.
Es herrschte panische Stimmung. Ich habe beobachten können, wie Menschen tatsächlich Angst bekommen haben. Insbesondere die Person, die hinter diesen Menschen saß, fing dann an, seinen ganzen Körper mit Desinfektionstüchern abzureiben. Und ja, er hat wiederholt seinen Unmut darüber geäußert, wie das eben sein kann, dass Menschen ohne ein Ergebnis zu haben ins Flugzeug gelassen werden konnten.
Die Personen mit dem positiven Corona-Befund seien in die hinteren Reihen umgesetzt und ihre Sitzplätze desinfiziert worden. Die Flugbegleiterinnen hätten die Menschen beruhigen können. Doch wie konnte das passieren? Laut Sun Express hätten die beiden positiv getesteten Passagiere beim Einsteigen noch kein Testergebnis gehabt. Trotzdem durften sie mitfliegen. Ein Unternehmenssprecher von Sun Express antwortet schriftlich.
Die neuen Regelungen im Zusammenhang mit Flügen aus der Türkei nach Deutschland sind erst vergangenes Wochenende in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt haben wir als Fluggesellschaft die Befugnis, beim Check-in dieses Testergebnis zu prüfen. Für Flug XQ966 galt diese Regelung noch nicht.
Das behauptet das Unternehmen. Viele Urlauber dachten jedoch, man könne nur noch mit einem negativen Testbefund nach Deutschland fliegen. Und sonst nicht. Die beiden positiv Getesteten hatten offenbar Glück im Unglück. Dass die schlechte Nachricht sie während des Fluges erreichen würde, hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Aber wie wurde das Cockpit der Maschine während des Fluges über das positive Testergebnis informiert? Dazu der Firmensprecher.
Als das PCR-Testergebnis des betreffenden Passagiers im Labor als positiv erkannt wurde, wurden umgehend die örtlichen Gesundheitsbehörden informiert. Da Passagiere beim Test ihre Buchungsbestätigung vorlegen, war eine zweifelsfreie Zuordnung zum Flug XQ966 sehr schnell möglich. Sobald unser Bodenpersonal in Kenntnis gesetzt wurde, gaben die zuständigen Kollegen die Information umgehend an das Cockpit durch.
Die Informationskette in der Türkei hat also funktioniert. Doch die öffentliche Kommunikation der beiden Regierungen ist irreführend. Auf der einen Seite gibt das Auswärtige Amt bereits vor 2 Wochen die neuen Reisebestimmungen bekannt. Auf der anderen Seite haben wohl die türkischen Behörden erst vergangenes Wochenende begonnen, diese umzusetzen. Interessant dabei: Aus Kreisen des deutschen Ministeriums heißt es, die zeitliche Umsetzung der Reiseregelungen seien den türkischen Behörden überlassen gewesen. Fazit: Die Urlauber waren einfach falsch informiert. Dieses Durcheinander hinsichtlich der neuen Corona-Regelungen zieht sich für Fatma Akyol in Berlin weiter. Nach ihrer Ankunft habe Akyol sich bei einer allgemeinen Corona-Hotline gemeldet. Ihr sei gesagt worden, dass sie in die Quarantäne muss. Vorsichtshalber habe sie sich nochmal bei dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Der Berater am Telefon hatte eine andere Information für sie.
Er hat dann aber nochmal weiter recherchiert und konnte dann uns die Handlungsanweisung geben, dass seit letzter Woche wohl es eine neue Regelung gibt und dass nur noch Menschen, die in unmittelbarer Nähe von Personen sitzen, die positiv getestet sind, das heißt ein Sitznachbar oder eine Sitznachbarin, in Quarantäne gehen muss. Und dadurch, dass wir eben 3 Reihen hinter denen saßen, wir nicht zu der Risikogruppe gehören.
Akyol bleibt erstmal vorsichtig. Sie bleibt im Homeoffice und möchte niemanden gefährden. Doch ob sie sich angesteckt hat oder nicht, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.
Gießener Ärztin Christina Hennel wurde bundesweit bekannt dadurch, dass sie nach § 219a Strafgesetzbuch wegen Werbung für Schwangerschaftsabbruch angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Seitdem ist sie Anfeindungen von Abtreibungsgegnern ausgesetzt, unter anderem von den Betreibern der Webseite Babycoust, auf der ihre legal durchgeführten Abtreibungen mit dem Holocaust verglichen werden. Dagegen ist Hennel nun gerichtlich vorgegangen. Heute wurde das vor dem Hamburger Landgericht verhandelt. Meine Kollegin Ada von der Decken war dort und kurz vor der Sendung habe ich mit ihr darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, das ist eine Zivilklage, was wurde jetzt heute genau verhandelt?
Hier am Landgericht Hamburg wurde verhandelt, es ging darum, ob es zulässig ist, dass Abtreibungen mit dem Holocaust gleichgesetzt werden dürfen und ob eben Christina Hennel damit in Verbindung gebracht werden darf, so wie es im Moment geschieht auf der Seite babycoust.de. Sie hat also geklagt, sie möchte, dass es verboten wird und es geht hier also um Schmähkritik.
Was ist das denn genau für eine Seite, die da von den, man kann ja sagen, fanatischen Abtreibungsgegnern betrieben wird?
Es ist eine Website, die sehr abstoßende Bilder hat und eben den Holocaust mit Abtreibungen gleichsetzt. Es sind ganz drastische Aufmachungen und das sind sehr abstoßende Bilder. Und Christina Hennel wird eben persönlich dort auch angegangen und deswegen hat sie eben gesagt, das soll so nicht mehr möglich sein. Sie hat sich auch selbst dazu nochmal geäußert, das kann ich hier mal einspielen.
Also normal ist es überhaupt gar nicht meine Art, Strafanzeige zu stellen oder gegen irgendjemand vorzugehen, weil ich eigentlich in Ruhe meinem Beruf nachgeben möchte. Aber wenn ein Punkt erreicht ist, wo einerseits die Bedrohung zu groß wird und andererseits auch der Schmerz über diese entwürdigende und demütigende Verhöhnung der Holocaust-Opfer zu groß wird, dann musste ich einfach Einspruch. Ich musste einfach eine Grenze zeigen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das war mir einfach ganz wichtig.
Also sie hat es ja ein bisschen erläutert. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der wichtig ist bei dem ganzen Thema. Denn Christina Hähnel und auch Kolleginnen und Kollegen, die Abtreibungen vornehmen als Ärzte, werden eben immer wieder angezeigt von Abtreibungsgegnern. Und die führen auch Listen der Ärzte, die sie angezeigt haben, unter anderem auf Seiten wie babychaos.de. Das hat nun zur Folge, dass die Ärzte die Informationen über die Abtreibung von ihren Webseiten nehmen und Menschen, die sich vielleicht über Abtreibungen informieren möchten, auf Seiten wie babychaos.de zurückgreifen müssen, um zu erfahren, welche Ärzte Abtreibung nehmen. Also das hat zu dieser obskuren Entwicklung geführt.
Wie haben sich denn die Betreiber der Webseite geäußert dazu?
Die haben sich heute vor Gericht gar nicht geäußert. Sie hatten natürlich die Möglichkeit dazu. Sie haben darauf verzichtet. Es war ihnen die Möglichkeit eingeräumt worden, sich per Video zuschalten zu lassen. Ursprünglich war der Termin ja schon für April angesetzt worden, war dann wegen Corona verschoben worden. Und heute sollte die beklagte Seite eigentlich da sein. Die waren aber eben nicht erschienen.
Wann ist denn jetzt mit einem Urteil zu rechnen?
Die Richterin hat ziemlich deutlich gemacht, wie sie entscheiden wird und dass sie am Montag entscheiden wird. Und sie wird der Ärztin Christina Hähnel recht geben. Sie wird ihr in fast allen Punkten recht geben. Also es wird nicht erlaubt sein, weiterhin den Holocaust mit Abtreibungen gleichzusetzen und sie damit persönlich in Verbindung zu bringen. Es gab eine kleine Einschränkung, denn auf der Website wird zum Beispiel behauptet, ich zitiere, Christina Hähnels Händen klebe Blut. Und da sagte die Richterin, das ist tatsächlich gedeckt von der Meinungsfreiheit. Das wird weiterhin so behauptet werden dürfen.
Das Urteil wird offiziell zwar erst am Montag verkündet, aber heute haben wir schon durchhören können, wie die Richterin entscheiden wird. Ada von der Decken hat uns das erzählt. Vielen herzlichen Dank nach Hamburg.
Gerne.
Viele Städte haben sich in den letzten Jahren kreative Gedanken gemacht, wie sie ihren Bürgern im Sommer ein Strandgefühl geben können. Es sind viele Stadtstrände entstanden an Flüssen oder Seen, wobei das Baden gerade an großen Flüssen wegen der Strömung jetzt auch nur eingeschränkt möglich ist. Aber Kiel hat das große Glück, am Meer zu liegen. Der Ostseestrand ist vor der Haustür. Und gerade jetzt diesen Sommer, in dem viele nicht verreisen, sondern die Schönheit zu Hause genießen, sind die Strandzugänge noch mal gefragter. Allerdings gibt es in der Kieler Innenstadt ein weitgehendes Badeverbot wegen der Nähe zum Hafen. Das akzeptieren viele Kielerinnen und Kieler aber nicht als Grund und es gibt daran zunehmende Kritik, wie unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, berichtet.
Seit einer knappen Woche wirft in Kiel ein großer weißer Stuhl Fragen auf. Er ist etwa 2,5 Meter hoch und hat 6 Sprossen. Erst tauchte der Stuhl nahe des Marinehafens auf, dann stand er mehrere Tage lang am Fähranleger Bellevue, mitten auf den Planken der Holzbrücke. Wer den Hochstuhl aufgestellt hat und was er bezwecken soll, ist offen. Möglicherweise ist es eine Kunstaktion. Das zumindest könnte sich auch Julia Dankmar vorstellen, die an der Kieler Muthesius Kunsthochschule studiert.
Es ist ein Rettungsschwimmerstuhl nach amerikanischem Vorbild und ich glaube, das lässt einen großen Interpretationsraum offen. Inwieweit das gedeutet werden kann. Vielleicht sitzt hier bald ein Rettungsschwimmer und passt hier auf die Badenden.
Tatsächlich haben sich in den letzten Wochen am Fähranleger Bellevue die Badefans getummelt. Obwohl oder gerade weil die knapp 30 Meter lange Holzbrücke wegen Reparaturarbeiten seit Monaten gesperrt ist und von den Fördefähren nicht angefahren wird. Doch Baden ist im gesamten Hafengebiet bis auf wenige Ausnahmen verboten. Der Stadt wurde der Trubel im Bellevue zu bunt. Der Zugang zum Steg ist seit kurzem noch stärker abgesperrt. Der weiße Holzstuhl wurde wieder entfernt. Julia Dankmar ärgert das. Sie wünscht sich, dass aus Bellevue eine ganz offizielle Badestelle wird und hat dafür eine Online-Petition gestartet.
Da hier die Infrastruktur weitestgehend gegeben ist, ist es relativ tief hier. Es ist ein großer Wasseraustausch, das heißt, die Wasserqualität ist weitaus besser als an einer anderen Wasserstelle. Und aus dem Grund sehen wir hier eigentlich den perfekten Ort für die Ansiedlung einer neuen Badestelle.
Mit der Petition hat die Studentin offenbar einen Nerv getroffen. Das Quorum von 2100 UnterzeichnerInnen sei binnen einer Woche auf der Homepage Open Petition erfüllt worden, sagt Dankmar. Weitere Badestellen im Innenstadtbereich seien wichtig, gerade in Corona-Zeiten, wo sich in den letzten Wochen die Menschen weiter draußen an den Stränden gedrängt hätten und in den Bussen auf dem Weg dahin, sagt sie. Ein 81-jähriger Kieler taucht am Anleger Bellevue auf. Seinen Namen will er nicht im Radio hören. Der Senior hat Verständnis dafür, dass auch in diesem Sommer viele Menschen trotz Verbot in die Förde springen.
Ich bin für Protest. Aber wenn das nun verboten ist, was soll der Staat denn letztlich noch machen? Wenn wir alle nur immer gegen alles sind und alle Verbote umgehen, das geht doch nicht.
Neben ihm steht Manfred Holzhüter. Er ist ebenfalls 81 Jahre alt und dafür, dass hier am Fähranleger etwas getan wird für die Badegemeinde. Ein paar hundert Meter weiter in der Seebadeanstalt kostet das Schwimmengehen Eintritt. Hier, auf der Holzbrücke des Fähranlegers, habe er sogar Platz zum Seilspringen nach dem Bad in der Ostsee.
Und hier ist es also weiter und hier hat man mehr Freiheit.
Dieser wachsende Freiheitsdrang wird auch im Kieler Rathaus registriert. Doch der Platz am Ufer sei begrenzt, um neue Badestellen einzurichten, sagt Sprecher Arne Gloy.
Es gibt jetzt zum Beispiel Stege, die dem Ruderverein oder der Universität gehören für ihre Wassersportaktivitäten. An anderen Stellen gibt es eine hohe Kaimauer, die mehr oder weniger 2 Meter, 2,50 Meter über der Wasserlinie ist.
Auch auf dem Wasser sei der Platz begrenzt, um Schwimmbereiche zu schaffen. Denn sehr schnell gerieten Badende in die Fahrrinne der Hafen- und Skandinavienfähren, genauso wie der Kreuzfahrtschiffe. Doch der Sprecher der Stadt deutet an, dass im nächsten Jahr etwas geschehen werde. Bis wirklich eine neue Badestelle kommt, müsste die Verwaltung das Ordnungsrecht durchsetzen und Schwimmende aus dem Wasser holen.
Wobei man ja auch schon das eine oder andere Auge zudrückt.
Dieser Aussage würden wohl auch Anna Hansen und Rebecca Popkin zustimmen. An diesem Vormittag gehen die beiden 24-jährigen Studentinnen allerdings ganz offiziell baden. Von dem kleinen Ponton aus, das die Stadt letztes Jahr nahe des Landtags eingerichtet hat. Kostenlos, wie Anna Hansen hervorhebt.
Ich selber habe vorher in Hamburg gewohnt und da muss man ja für alles zahlen. Und das finde ich hier halt ganz gut.
Oben an der Kaimauer wachen zwei Bademeister der Stadt. Doch auch bei diesem Projekt wirbelt Corona den Betrieb durcheinander. Um Sicherheitsabstände zu wahren, dürfen in dem knapp 30 x 30 Meter großen Wasserbereich nur maximal 14 Personen gleichzeitig schwimmen. Auf dem Steg ist die Anzahl auf 4 begrenzt. Schade sei das, meint Rebecca Popkin.
Es ist super überfüllt, würde ich sagen. Jetzt bei dem guten Wetter sind so viele Leute da, dass man halt anstehen muss, um überhaupt reinzugehen. Und es ist ja theoretisch noch genug Platz, dass man auch an anderen Plätzen sowas machen könnte. Also ich glaube, man kann das schon noch ausbauen.
Über Badeverbote in der Kieler Innenstadt berichtete Johannes Kulms. Es herrscht schon länger Eiszeit in den deutsch-russischen Beziehungen, aber nicht bei allen. Es gibt in Deutschland Fans von Russlands Präsident Wladimir Putin. Es gibt Sowjetnostalgiker und Russophile. Meine Kollegin und langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblut hat mit Russland-Freunden gesprochen, zu hören morgen im Wochenendjournal.
Ich stelle mal gleich die erste Frage. Worum geht's Ihnen denn eigentlich? Geht's Ihnen um Russland als Staat, um Russland insgesamt oder geht es Ihnen um die Menschen?
Menschen. Naja, von mir aus gesehen ist es in erster Linie die Menschen. Das war eigentlich schon damals und auch heute noch. Also,
Sie haben ja beide sich relativ früh bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft engagiert.
Ich ja. Dann habe ich dort auch nicht mit Auftrag von Partei und Regierung, sondern alleine dort diese Freundschaftsorganisation mit Hilfe der vorhandenen Funktionäre, die da noch übrig geblieben sind, aufgebaut. Wir sind nachher so gut gewesen, dass wir mit zu den Besten im Kreis gehörten.
Droschba, auch wenn es frostig wird. Russlandfreunde in Deutschland, das Thema des Wochenendjournals morgen ab 9.10 Uhr. Und das war die Sendung Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Gleich geht's hier weiter mit Campus und Karriere und meiner Kollegin Thekla Jahn. Und ein Thema bei ihr ist: Ohne Lehrerfortbildung geht nichts.